Die Veranstaltung heute machen wir zum Tag der Pressefreiheit, das ist der 3. Mai. Wir machen die zusammen mit Reporter ohne Grenzen. Reporter ohne Grenzen, wisst ihr sicher, geben alljährlich einen Weltlagebericht zur Pressefreiheit raus. Darum ist hier der Martin vom Vorstand von Reporter ohne Grenzen. Der wird uns gleich was dazu sagen. Hallo Martin, schön, dass du mit uns hier antrittst heute.
Hallo. Ja, Hallo. Ich freue mich auch. Tag Gut. in die Runde.
Bevor er gleich loslegt, kurz zu Aline, die das hier mit mir und Martin zusammen moderieren wird. Herzlich gegrüßt sei auch Esther von unserem Social-Media-Team. Schönen Dank schon mal für eure Arbeit in der Vorbereitung. Hallo Aline, ich hoffe, du bist gut drauf.
Ich bin gut drauf. Mein Kanarienvogel ist auch gut drauf. Ich hoffe, der stört nicht. Und über mir in meiner Altbauwohnung wird gerade gestaubsaugt. Aber
das können wir noch nicht hören. Also,
ich rede einfach lauter.
Ja. So, ich darf kurz mal die anderen Kolleginnen und Kollegen begrüßen hier auf der Bühne. Da ist Jan Fleischhauer, ehemals Journalist, jetzt Kolumnist, früher Spiegel, jetzt Fokus und so ein Experte für rechten und linken Mainstream, was immer das ist. Hallo Jan, grüße dich, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, hallo. Gott. Und in die Runde.
Mika Breuster ist bei uns im Vorstand des Deutschen Journalistenverbandes und hier auch auf Clubhouse ein sehr rühriger Veranstalter vieler Runden. Hallo Mika, schön, dass du mit uns bist.
Schönen guten Abend.
Dann begrüße ich ganz weit weg Jens in Rio. Da ist es, wenn meine Weltuhr das richtig sagt, gerade 12 Uhr mittags.
Genau, hier ist ein High Noon.
Wie viel Grad?
Auch heute ist es nicht so heiß, also das dürften so 22 Grad sein. Ne? Hier kommt jetzt allmählich der Winter.
Merkt man noch was von Corona so im Stadtbild?
Man merkt es also indirekt im Stadtbild, man sieht sehr viel mehr Armut, nicht? Mehr Bettler auf den Straßen, mehr Obdachlose, das ist das, was man vor allem sieht, also die Krankheit als solches. Man hört manchmal mehr Sirenen von Krankenwagen und sieht mehr so Leute in Schutzkleidung in die Häuser huschen. Aber sonst ist die Krankheit eigentlich ziemlich unsichtbar, nicht? Die Kneipen sind auch wieder auf, das Leben auf der Straße ist eigentlich ziemlich normal.
Gut, Jens ist Spiegel-Korrespondent, langjähriger in Rio de Janeiro. Zwischendurch war er mal in Mexiko-Korrespondent. Und er wird uns später was erzählen über die Situation der Medien in Brasilien und Mexiko. Dann begrüße ich Petra, freie Journalistin und Buchautorin aus Venedig. Gerade hat sie ein wunderbares Buch veröffentlicht, als ich einmal in den Canale Grande fiel, über das Leben in Venedig in Zeiten der Pandemie. Und wenn ich dich richtig verstehe, Petra, dann genießt du dieses Leben.
Ja, also wenn ich Boot fahre, genieße ich das natürlich sehr, dass hier nicht das übliche Chaos ist. Aber wenn man in einer Stadt lebt, die seit 30 Jahren von der touristischen Monokultur lebt, ist das natürlich irgendwie nicht unbedingt ein Grund zur Freude. Also für mich vielleicht, aber nicht für 99% der Menschen, die hier leben.
Dann ist Johannes aus New York unser Gast. Johannes war früher Korrespondent in China, jetzt ist er für das ZDF in New York, Hans-Joachim Friedrichs-Preisträger und in der letzten Woche noch berühmter geworden durch einen Twitter-Blockbuster, eine Karikatur auf ein Video, eine Karikatur auf Liefers und Co. Da werden wir noch später drüber reden. Hallo Johannes, grüß dich.
Hallo aus New York, grüß euch.
So, da haben wir Lea, China-Korrespondentin der SZ, vorher für die Wirtschaftswoche da, insgesamt seit 5 Jahren in China zu Hause, in Anführungsstrichen. Hallo Lea, grüß dich.
Hallo in die Runde.
Mit China haben wir gleich ein Land auf der Liste, das in dem Ranking von Reporter ohne Grenzen so ganz hinten rangiert, nämlich auf Platz 177. Martin wird uns gleich mal erklären, wie diese Rankings zustande kommen. Sie kommen vor allen Dingen auch deshalb zustande, weil China den Rekord hält mit im Moment 100 Journalistinnen im Gefängnis. Italien, das Land, wo Petra im Moment zu Hause ist, liegt auf Platz 41. Vor allen Dingen, weil es dort auch Angriffe aus Corona-Demonstrationen aus Corona-Demonstrationen heraus auf Journalistinnen gibt und natürlich das Verhältnis zwischen Medien und Mafia bedeutet auch, dass man in diesem Land nicht von freier Presse sprechen kann. Dazu wird Petra später mehr sagen. Zu USA, Platz 44 in der Rangliste von Reporter ohne Grenzen. Vor allen Dingen, weil es im letzten Jahr eine nie dagewesene Gewalt gegenüber Journalistinnen in den verschiedensten Zusammenhängen, Stürmung des Kapitols etc. Und Brasilien, haben wir kurz mit Jens schon angedeutet, Platz 111, ein Land, wo ähnlich wie in den USA im letzten Jahr Journalistinnen von höchster Stelle vom Präsidenten ständig angegriffen werden. In Brasilien vor allen Dingen auch wegen Corona. So, dann kommen wir zu Deutschland. Deutschland ist abgerutscht in der Rangliste wegen der Angriffe aus Querdenker-Demonstrationen auf Journalisten. Wenn man sich das mal anguckt und diese Länder Revue passieren lässt, kann man sagen, das Virus SARS-CoV-2 sozusagen bearbeitet nicht nur menschliche Körper, killt nicht nur Menschen, sondern fördert auch eigentlich überall Pressefeindlichkeit. Und das ist auch genau unser Thema, das wir heute hier diskutieren wollen. Zumal natürlich wir in dieser letzten Woche diese denkwürdige Initiative von Schauspielerinnen und Schauspielern erlebt haben, die in ironisch gemeinten Videos vor allen Dingen zwei Dinge beklagen. Erstens, die Pandemie-Maßnahmen der Regierung sind ja überflüssig, kann man fast sagen. Und zweitens, sie beklagen gleichgeschaltete Medien, die alarmistisch über Corona berichten und dabei Dinge ausblenden, die eigentlich in einem Land, wo Pressefreiheit herrscht, gesagt werden müssen. Also auch darüber wollen wir diskutieren. Aber zunächst, wie gesagt, gebe ich das Wort an Martin, der uns mal erklärt, wie Reporter ohne Grenzen die Lage in verschiedenen Ländern einschätzt, warum ein Land steigt, warum ein Land fällt und warum Deutschland jetzt als ein Land gesehen wird, in dem Pressefreiheit mehr als in Jahren davor eingeschränkt ist. Bitte Martin, du hast das Wort.
Ja, grüß in die Runde. Hallo zusammen. Freue mich über diese Runde hier, weil es viel Anlass gibt, darüber zu reden. Nicht nur, was die Befindlichkeiten von deutschen Top-Schauspielern angeht, sondern auch, was die Befindlichkeiten von vielen Kolleginnen und Kollegen in der Welt angeht, die unter starkem Druck stehen. Und wir haben einfach gesehen, ich kann vielleicht einmal ganz kurz mit einem Satz sagen, Reporter ohne Grenzen ist ein Verein, Mitgliederverein, der sich weltweit für die Lage der Pressefreiheit interessiert und einsetzt und unserer vielen Maßnahmen ist, diese Rangliste der Pressefreiheit jährlich neu herauszugeben. Das ist eine Rangliste, sage ich mal, nicht nach strengsten wissenschaftlichen Kriterien erstellt wird, sondern versucht, bestmöglichen internationalen Vergleich zu erzeugen, um uns einen Anhaltspunkt dafür zu geben, an welchen Orten, in welchen Ländern oder in welchen Weltregionen welche Entwicklungen stattfinden. Das heißt, was machen wir da mit diesem Instrument? Wir gehen in ein breites Netzwerk von Expertinnen und Experten. Das sind hunderte Menschen auf allen Kontinenten, die wir kennen, Korrespondentinnen anderer Medienorganisationen, Partnerorganisationen, die sich in anderen Ländern für Pressefreiheit und Medienvielfalt einsetzen, Wissenschaftlerinnen, Juristen, Juristinnen, Menschenrechtsaktivisten und unsere eigenen Korrespondenten von Reporter ohne Grenzen, die wir haben, und schicken denen im Prinzip einen qualitativen Fragenkatalog. Das sind insgesamt 71 Fragen, die so in 6 Kategorien im Groben unterteilt sind. und versuchen so ein Bild zu schaffen. Ja, also ich hatte schon gesagt, am Ende aller Tage kannst du nicht sagen, dass es nach repräsentativen wissenschaftlichen Kriterien belastbar ist, aber es zeigt uns doch eine starke Kontinuität oder eine Vergleichbarkeit in den wichtigsten Feldern. Was sind wichtige Felder? Die erste wichtige Frage ist, kriegt man als Journalist auf die Fresse, wenn man frei berichtet? Ja? Oder wird man eingesperrt? Wird man weggeknastet? Was sind die Bedingungen, unter denen man das tun kann? Gibt es zum Beispiel ein Umfeld der Selbstzensur, also nicht nur der Staatszensur, sondern auch die Frage, zensiert man sich selbst für das, was man vielleicht sich doch nicht zu schreiben traut, ist einer der Aspekte, aber auch die Unabhängigkeit von Medien, wie stark werden Medien eingeschränkt mit ganz aggressiven, repressiven Maßnahmen, aber auch, was sind rechtliche Rahmenbedingungen, was sind die Informationsansprüche, die man haben kann, gibt es ein Informationsfreiheitsgesetz, gibt es eine institutionelle Transparenz, wie ist die Produktionsinfrastruktur von Medien, also es ist ein sehr umfassendes Bild und dazu kommt, da wird so ein Score im Prinzip errechnet. Und dazu kommt die Frage, wie viele Übergriffe können wir zählen? Wie viele Menschen sind abhanden gekommen, weil sie Medienschaffende sind? Wie viele Menschen sind ins Gefängnis gekommen? Du hast es gerade schon gesagt, in China sitzen derzeit über 100 Medienschaffende im Gefängnis, weil sie berichtet haben. Aber wir sehen natürlich auch, dass Menschen verschwinden, dass Kolleginnen und Kollegen von uns ermordet werden. Wir haben es in Europa zuletzt häufiger gesehen. Und das ist sozusagen jetzt erstmal ganz allgemein dieses Instrument. Damit ist jetzt noch nichts über die aktuelle Lage gesagt, aber ich hoffe, das beantwortet erstmal so deine Frage, was diese Rangliste soll. Soll ich so zwei, drei Einblicke in unsere aktuellen Befunde geben oder willst du erstmal was fragen?
Ja, gerne. Ja?
Also im Wesentlichen können wir sagen, irgendwie die Pandemie hat ja irgendwie keinem gut getan, aber dem Journalismus jedenfalls auch nicht. Und ich sag mal, unterm Strich würde ich sagen, ist eine Art Brandbeschleuniger, wenn es irgendwie darum geht, kritische Medien zu bekämpfen. Da, wo es ohnehin schon passiert ist, wird es auch jetzt getan, wird die Pandemieberichterstattung teilweise auch ganz aggressiv zum Anlass genommen. Das kann ganz unterschiedliche Arten annehmen. Ja, also du hast vorhin schon Brasilien erwähnt, Bolsonaro, ich bin selbst ein halb Brasilianer, also der erzählt einfach von morgens bis abends dummes Zeug, das nicht stimmt und greift eben Kolleginnen und Kollegen an. Aber es gibt auch unterschiedliche, sag ich mal, Instrumente, mit denen sag ich mal, Kolleginnen und Kollegen in ihrer Berichterstattung angegriffen werden. Beispiel Ungarn oder Malaysia, da werden sogenannte Falschmeldungen unter Strafe gestellt, oder in Ägypten, ganz anderes Szenario. Da hast du sozusagen ein Verbot, Infektionszahlen zu berichten, die nicht die offiziellen Infektionszahlen sind, die sozusagen der ägyptische Staat selbst herausgegeben hat. In Syrien, da gibt es eine Nachrichtensperre für alle Agenturen, die nicht die staatliche Nachrichtenagentur sind. Also du siehst, es gibt ganz unterschiedliche Instrumente, wie repressive Regime versuchen, die Wahrheit für sich zu pachten. Das ist das eine. Und das andere ist, dann einfach Desinformationskampagnen massiver Art. Brasilien, USA unter Trump haben wir gesehen, aber auch zum Beispiel, ich meine, gut, über China, Russland muss man nicht reden, aber das, was wir hier kennen. Also wir sehen im Prinzip die, sag ich mal, eine Einschränkung in vielen Teilen der Welt, wo sie ohnehin schon stattgefunden hat und wo das jetzt unten Zeiten der Pandemie jedenfalls nicht besser geworden ist. Ne? Und das ist das, was irgendwie vielleicht auch erwartbar war, was aber natürlich irgendwie uns auch Sorge bereitet, ist, dass in, sag ich mal, demokratisch gefestigten Staaten, wie jetzt hier unserem schönen eigenen Land, Deutschland, es schon auch krasser wird. Das wissen alle, die von Demonstrationen berichten. Wir haben 2019 13 gewalttätige Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten gezählt und haben 2020 mindestens 65 gewalttätige Übergriffe gezählt. Und das sind jetzt nicht irgendwie so Rempeleien oder sowas oder verbale Beschimpfungen, sondern das sind schon von uns selbst verifizierte tägliche massive Angriffe auf Leute, die eine Kamera tragen, auf Leute, die am Rand von der Demonstration stehen oder aus einer Demonstration berichten, teilweise mit massiven Verletzungen, teilweise mit Krankenhausaufenthalten im Anschluss. Und das ist schon was, was uns natürlich Sorge bereitet, dass wir das Gefühl haben, ey, es ist ja irgendwie sozusagen nicht ein Hobby, sondern ein Grundwert einer Gesellschaft, dass wir den Meinungskampf mit Meinungen und Informationen sozusagen führen und nicht mit Fäusten. Und dieser massive Angriff, der leider, muss man sagen, halt vor allem im Zusammenhang mit Querdenken-Demonstrationen oder Corona-Gegner-Demonstrationen so stattgefunden hat, dass der halt massiv zunimmt. Ne? Und ja, das ist jetzt erstmal so unser Befund. Das ist das, was uns hier auch Sorge macht. Und das hat jetzt schon so ein paar Folgen auch gezeitigt. Auch die Tatsache, dass wir darauf hinweisen. Wir merken, es gibt jetzt erste Reaktionen von Justiz- und Innenbehörden, von Polizeichefs, die sagen, ja, wir müssen diese Situation in Deutschland besser sozusagen berücksichtigen, müssen gucken, wie Kolleginnen und Kollegen besser berichten können, geschützt berichten können. Aber unterm Strich ist das natürlich alles ärgerlich. Ich selbst war auch auf Demonstrationen. Ich selbst habe auch schon auf die Mappe gekriegt beim G20 in Hamburg zum Beispiel von irgendwelchen Autonomen. Ne? Am Ende aller Tage willst du ja als Journalist oder Journalistin nicht mit Bodyguards auf einer Demo rumrennen, sondern du willst halt einfach frei und ungehindert berichten. Deswegen freue ich mich, dass wir hier darüber reden und streiten, wie wir das auch künftig tun können, ohne uns von Fremden dafür beschimpfen lassen zu müssen. Ja, los geht's. Ich freue mich auf die Debatte mit euch.
Ja, danke Martin. Vielleicht können wir Michael einbeziehen, genau an dem Punkt. Was kann denn so ein Journalistenverband tun, um Journalistinnen und Journalisten zukünftig besser zu schützen auf solchen Demonstrationen?
Ja, das ist in der Tat leider eine Frage, die uns häufiger beschäftigt im Deutschen Journalistenverband. Wir haben ja 30.000 hauptberufliche Mitglieder, die Journalismus betreiben, und wir bekommen immer häufiger Anfragen, die in dem Zusammenhang stehen. Das lässt sich auch in Einklang bringen mit dem, was eben gesagt wurde. Es gab ja früher auch schon Gewalt gegen JournalistInnen. Das ist nichts Neues. Gerade im Umfeld von Demos oder von Rechts- oder Linksextremismus ist das häufiger zu beobachten gewesen, aber sage ich mal, im Mainstream der JournalistInnen-Kollegen nicht so angekommen. Und jetzt merkt man, dass KollegInnen, die über Querdenken oder diese Steht-auf-Bewegung berichten, angefeindet werden. Auf Demos zu berichten, ist eben, wurde schon gesagt, ohne Personenschutz ist es kaum noch möglich, im Demo-Umfeld zu berichten. Wir erinnern uns an die Bilder aus Stuttgart, wo Steine geflogen sind oder jetzt auch von Welt-Fernsehteam vom Kanzleramt angegangen worden ist. Es sind alles Dinge, die dazu beitragen, dass die Stimmung, dass die Atmosphäre eben sich gegen JournalistInnen richtet. Ein Mittel, was wir haben, ist natürlich mit der Polizei ins Gespräch zu kommen. Und da geht es teilweise um ganz banale Dinge. Das glaubt man kaum. Der bundeseinheitliche Presseausweis. Es ist immer noch ein Dauerthema, das immer noch vielen PolizistInnen vor Ort nicht bekannt ist. Wie sieht der aus? Und Stichwort der sogenannte Reichstagssturm, der ja gar keiner war. Oder andere Vorfälle, wo irgendwelche Leute mit Fantasieausweisen an Polizeisperren vorbeikommen. Das sind irgendwelche Reichspresseausweise oder irgendwie so ein Quark, wo die sich scheinbar als JournalistInnen legitimieren. Und das geht durch, einfach weil die Aufklärung fehlt. Also als Verband leisten wir auch einiges dazu, und das ist natürlich auf Länderebene vor allen Dingen interessant, Aufklärungsarbeit zu leisten. Tatsächlich ganz banal PolizistInnen zu erklären, wie erkenne ich seriös einen Journalist, einen Journalisten, eine Journalistin anhand des bundeseinheitlichen Presseausweises, auf dem immerhin die Unterschrift der Bundesinnenministerkonferenz hinten drauf ist, um sie zu legitimieren. Ganz banale Dinge, die verhindern können, dass selbst erklärte Aktivisten der Verschwörerszene oder Schwurblerszene dann irgendwo Druck ausüben auf Berichterstattung. Und dann auf der anderen Seite sehen wir natürlich so Dinge wie diese Medienschutzzone in Berlin bei der Demo. Ein ganz furchtbarer Begriff, wie ich finde. Da bekommt man schon so ein Gefühl davor, wie die Stimmungslage ist für die KollegInnen, die vor Ort berichten, dass man sich quasi in so einem Zoo-Käfig aufhalten muss, um nicht Angriffen ausgesetzt zu sein. Okay, also da muss man einfach auch gucken. Und auf der anderen Seite müssen wir dann schauen, dass die Arbeit der Kolleginnen vor Ort auch von der Polizei gewährleistet wird, dass eben die Arbeit auch geschützt wird. Wir erinnern uns an den Hutbürger vor einiger Zeit, der beklagte, sie filmen mich ins Gesicht. Also auch da. Und dann, Cord, das kommt dem noch am nächsten, wo du dich auch sehr engagierst, ist Medienkompetenz, Medienbildung. Wir müssen natürlich an ganz unten, an der Graswurzel anfangen, Medienkompetenz auch in der Gesellschaft zu verankern. Also was dürfen Journalistinnen, was dürfen sie nicht? Und das fängt ja bei diesem Hutbürger an. Also wenn da plötzlich vollkommen abstruse Diskussionen bei einer öffentlichen Demo geführt werden, ob man darüber berichten darf oder nicht, dann kann man das den Leuten vielleicht auch nur zum Teil anlasten, wenn es insgesamt insgesamt einfach auch wenig Verständnis gibt dafür, wie Journalismus funktioniert. Wir müssen wohl immer häufiger auch der Gesellschaft erklären, was wir tun, wie wir es tun, warum wir es tun. Und da scheint mir der langfristigste Prozess noch dabei zu sein. Also es gibt einiges zu tun.
Mika, das sind total wichtige Dinge, die du ansprichst. Und gerade auch der Umgang der Polizei mit Journalistinnen, der sehr auf die Probe gestellt wird. Deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass wir diesen Raum hier haben und auch immer eine größere Reichweite bekommen, wie ich gerade sehe. Ich habe mal kurz eine Frage. Ich habe gesehen, dass Thomas Gottschalk bei uns in dem Raum ist. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Kreuz als sehr prominenter Mensch, dass man das nicht unbemerkt tun kann. Ich habe einfach mal eine Frage an Thomas Gottschalk, ob er Lust hätte, uns zu unterstützen, indem wir ihn einfach auf die Bühne bitten. Es gibt ja auch eine Menge zu sprechen. Thomas Gottschalk hat sich auch zum Beispiel geäußert jetzt zu der aktuellen Diskussion rund um die Schauspieler und Schauspielerinnen-Videos um Jan-Josef Liefers. Ein Teil, dem wir natürlich auch diesem Gespräch hier widmen wollen, wenn auch nicht das der Anlass ist, sondern es wirklich um Pressefreiheit geht und vielleicht auch ein bisschen um die Reputation unseres Berufsstandes, der mittlerweile, glaube ich, kurz hinter Steuereintreiber ist. Also wenn Thomas Gottschalk Lust hätte, auf die Bühne zu kommen und ein bisschen Werbung für diesen Raum zu machen, würde ich mich wahnsinnig freuen. Wäre er bereit, dann warten wir einfach ab, ob er die Hand hält.